Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert.
Und ich lade euch jetzt zu Beginn dieser Predigt herzlich ein, in eurer Vorstellung nach Jerusalem zu reisen. Und zwar 2000 Jahre ungefähr in der Vergangenheit. In einen kleinen Saal, wahrscheinlich im ersten oder im zweiten Stock, in dem die Nachfolger Jesu alles für das Passafest vorbereitet haben. Seid ihr ungefähr da angelangt, in euren Gedanken, in eurer Vorstellung. Wir wissen nicht ganz genau, wie das ausgesehen hat. Das Passafest war ein jährliches Fest, das zu den absoluten Höhepunkten ihres Glaubens gehörte. Das war eins der drei großen Feste und wahrscheinlich vielleicht sogar das größte Fest, was die Israeliten gefeiert haben. Warum? Weil die Israeliten hier an die Nacht der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten gedachten und wie ihr Leben durch ein Lamm verschont wurde und das Gericht der letzten Plage an ihnen vorüberging. Dieses hebräische Wort Pessach, woher das Passafest kommt, das heißt vorübergehen. Vorübergehen. Im Englischen heißt es to pass over. Passover. Und der Saal, das wissen wir zumindest, es war mit Polstern ausgestattet. Die lagen darum, weil man damals eben auch mehr zu Tische gelegen hat und nicht so zu Tische gesessen, wie wir das dann wahrscheinlich nachher machen am Mittagstisch. Und damals hat der Duft nach gutem Essen die Luft erfüllt, den Raum erfüllt, genauso wie die Erwartung und die Vorfreude, diese Zeit gemeinsam mit ihrem geliebten Rabbi Jesus zu verbringen. Während einer Passafeier hat normalerweise der Hausvater insgesamt viermal einen Becher mit Wein erhoben und hat die geistliche Bedeutung dieses Mahls erklärt, hat vier verschiedene Segnungen ausgesprochen, die aus dem alten Bund kamen. Und beim dritten Becher wurde das Brot, die Kräuter und das Lamm gesegnet und wurde dann beschrieben, was sie symbolisieren. Zum Beispiel sagte dann der Hausvater, indem er auf das Brot zeigte, dies ist das Brot unseres Elends, das unsere Väter in der Wüste aßen. Bei diesem Passamahl war Jesus der Hausvater. Aber ganz plötzlich und unverhofft weicht Jesus von dem traditionellen Text ab. Wir lesen diese Stelle in Markus 14. Da heißt es, im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wir können uns die erstaunten Gesichter der Jünger vorstellen. Als Jesus hier vollkommen unerwartet die Bedeutung des Passafestes in eine komplett neue Richtung gedeutet hat und auf sich selbst bezieht. Er sagt, das ist mein Leib. Und das ist mein Blut. Das hatte zuvor noch niemand getan. Und Jesus hat damit dieser Passafeier eine ganz neue Bedeutung gegeben, einen noch bedeutenderen Exodus irgendwie aufgezeigt, von einer noch größeren Befreiung gesprochen. Wenn Jesus Brot und Wein mit den Worten hochhält und sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass all die Opferlämmer, die bisher geschlachtet wurden, wie ganz viele Finger auf ihn selber zeigen. Timothy Keller, ein berühmter Pastor aus Amerika, der bringt den interessanten Punkt in einem seiner Bücher, dass in keinem Evangelium das Passalamm bei dieser Passafeier erwähnt wird, obwohl das doch eigentlich das Hauptgericht war. vom Brot die Rede, vom Wein, aber nirgendwo ist das Lamm, wird es erwähnt. Gut, vielleicht ist es einfach nur deshalb, weil es so selbstverständlich war. Vielleicht wurde es aber auch deshalb bewusst nicht erwähnt, um deutlich zu machen, dass das wahre Lamm nicht auf dem Tisch lag, sondern am Tisch saß. Was die Jünger zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden hatten, das hatte Johannes der Täufer durch eine übernatürliche Offenbarung Gottes bereits 3,5 Jahre zuvor, ganz am Beginn des Dienstes von Jesus gewusst. Als Johannes Jesus sieht, dann ruft er aus, indem er auf ihn zeigt und sagt, seht, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele damals das überhaupt nicht verstanden haben, diesen Ausspruch. Was hier überhaupt, Johannes, was ist mit dir los? Hast du wieder zu viele Heuschrecken verspeist hier heute Morgen? Nach der Auferstehung ist dann aber bei allen seinen Nachfolgern derselbe Offenbarungskronleuchter angegangen. Und sie haben das verstanden, was Johannes der Täufer schon länger wusste, dass Jesus die wahre Erfüllung des Passafestes ist. Dass Jesus das eigentliche Opferlamm ist, dass es diesmal nicht um die Befreiung aus Ägypten geht, sondern um die Befreiung von Scham, die Befreiung von Schuld, von Ängsten, von Zwängen, von Lust, von Wut, von Habgier, von allen Formen der Ich-Zentriertheit, die uns als Menschen versklaven und unsere Freiheit und uns unserer Freiheit berauben. Wie Jesus gesagt hat, wer Sünde tut, der ist versklavt unter Sünde. Aber wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr mit mir verbunden seid, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und nach der Auferstehung hat Jesus seinen Jüngern auch im ganzen Alten Testament gezeigt, welche Stellen und welche Wahrheiten sich auf ihn beziehen. Und dadurch haben die Jünger ihre Bibel und ihren Glauben aus dem komplett neuen Licht von Tod und Auferstehung durch die Jesus-Linse ganz neu gesehen. Das war wie ein neues Objektiv, wie wenn man irgendwie bei Filmen da irgendwie neue Dings bekommt. So, auf einmal siehst du alles klar. Auf einmal machen die Dinge Sinn aus der Perspektive des neuen Bundes. Was ist da anders passiert mit Tod und Auferstehung? Hat alles einen völlig neuen Sinn ergeben. Zum Beispiel die berühmte Passage aus Jesaja 53, die Jesaja 700 Jahre circa vor Jesus geschrieben hat und in der er in faszinierenden Details beschreibt, was Jesus in seinem Tod durchlebt hat. Das war eine Prophetie auf Jesus hin, obwohl man das damals noch gar nicht verstanden hat. Und wenn ihr das Kapitel noch nie gelesen habt, dann lest es mal durch, Jesaja 53. Und dort wird schon gesagt, dass Jesus durch die Folter bis zur Unkenntlichkeit zugerichtet wurde. Das heißt, man musste sein Angesicht vor ihm verbergen, weil es zu schlimm war, ihn anzuschauen, so wie er verunstaltet wurde. Es wird gesagt, dass er durchbohrt wurde. Das ist besonders interessant, weil genau die Kreuzigung, er wurde durchbohrt mit Nägeln. Aber Jesaja kannte damals die Kreuzigung noch gar nicht. Das gab es zu der damaligen Zeit nicht. Er beschreibt auch, dass er misshandelt und verspottet wurde, dass er von seinen Klägern stumm blieb und sich nicht verteidigte. Dass er für die ihn ans Kreuz geschlagen haben, gebetet hat. Dass er in das Grab eines Reichen gelegt wurde. Dass er selbst ohne Sünde war und deshalb unsere Schuld auf sich laden und wegtragen konnte. Und dass Gottes Plan der Erlösung durch ihn gelingen würde und viele gerecht gesprochen werden können. Leute, es sind so eine Fülle von Verheißungen in diesem Abschnitt, die sich alle in dem Tod und der Auferstehung von Jesus erfüllt haben, dass man es einfach faszinierend, wie die Bibel diese Voraussagen gemacht hat. Und man fragt sich, wie man das heute lesen kann, wie auch heute Menschen das lesen können und wie kann man das nicht auf Jesus beziehen. Wir haben mal eine Kreuzfahrt gemacht und haben zusammengesessen mit einem Pärchen. Die haben dann irgendwie gehört, dass wir Deutsch reden und so. Und die waren beides Juden und sie war sogar eine Rabbinerin. Etwas mehr liberaler Flügel, also normalerweise hast du ja nur Rabbis, männlich. Sie war eine Rabbinerin und die habe ich dann auch persönlich gefragt, sag mal, wie versteht ihr Jesaja 53? Und ich habe echt gehofft, dass da irgendwie was richtig kommt, aber es kam da nichts richtig. So dachte man, ja, wir wissen es auch nicht genau und so weiter. Und so als Christ fragt man sich, meine Güte, wie kann man das lesen und das nicht auf Jesus hin verstehen? Und auch von dem Lamm ist in diesem Abschnitt schon die Rede. In den Versen 6 bis 7 heißt es, wir alle irrten umher, wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Und Jesaja beschreibt ja in diesem ersten Vers auch, warum so ein Opferlamm überhaupt nötig war. Da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Was für eine gute Beschreibung eines Zustandes, in dem wir uns als Menschen ohne die Beziehung zu Gott befinden. Ohne Gott ist unser Leben orientierungslos. Ich weiß noch, wie früher, als ich Gott nicht kannte, wie ich einfach, das war meine Grund irgendwie empfinden. Ich hatte einfach, war planlos, ich hatte einfach keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Worum bin ich hier? Wo geht es hin? Wir irren in der Dunkelheit umher, verlaufen uns, finden nicht mehr zurück auf den richtigen Weg. Wir machen das, was uns richtig erscheint, haben allerdings einen gestörten moralischen Kompass. Wir wissen gar nicht, was oben und unten ist. Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, sagt er selber, damit wir nicht mehr in der Dunkelheit umherirren. Und er ist der Weg, der zum wahren Leben führt, der Weg zurück in die liebenden Arme eines Vaters. Wenn es heißt, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben, da kam Jesus und hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Und ich bin gekommen, das Verlorene wieder zu sammeln, das verlorene Schaf zurückzusuchen und zurückzubringen. Die Juden haben diesen Abschnitt über Jahrhunderte gelesen und keine Ahnung gehabt, auf wen oder was sich das genau bezieht. Und selbst die Jünger waren bis zur Auferstehung komplett ahnungslos, obwohl Jesus seinen Tod ja immer wieder angekündigt hatte. Aber der erhoffte Messias, der als siegreicher König gesehen wurde, erwartet wurde, dass der gleichzeitig ein Opferlamm ist, das leidet und stirbt, das konnten sie innerhalb ihres damaligen Glaubenssystems einfach nicht denken. Das war die ultimative Quadratur des Kreises. Das war einfach nicht vorstellbar und deswegen haben sie das auch nicht verstehen können. Die Auferstehung, das wir heute feiern, war Gottes sichtbare Bestätigung und Siegel, dass Jesus Löwe und Lamm zugleich ist. Dass er einerseits der verheißene Messias König ist, der aber allerdings dann auch den ultimativen Sieg über den Tod und alle Mächte der Finsternis nicht durch eine Demonstration seiner Macht, sondern durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben an einem Kreuz vollbracht hat in aller Schwäche. Durch seine Stellvertretung am Kreuz kam es zu einem göttlichen Austausch. Sind diese Verheißungen, die erfüllt sind durch Tod und Auferstehung. Jesus hat den Tod auf sich genommen, damit wir Leben haben. Er hat jeden Fluch getragen, damit wir gesegnet werden können. Er war vom Vater getrennt, damit wir wieder mit dem Vater vereint sein können. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden in ihm. Er hat die Strafe getragen, damit wir Frieden erhalten. Er hat Schmerzen erlitten, damit wir allumfassende Heilung empfangen können. Auch diesen Punkt finde ich spannend, dass Jesus am Kreuz zur Karikatur eines Königs geworden ist. Erinnert euch, vorher hat er, bevor er dann einfach gekreuzigt wurde, haben sie ihm dann noch so eine rote Robe umgezogen, haben ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Und auch diese Überschrift, Jesus Christus, Jesus von Nazareth, König der Juden, das war eine Schmähschrift, als Schmähschrift gemeint. Das war ja die Wahrheit, aber das war damals jetzt nicht. Es war, um ihn zu verhöhnen. Er wurde zur Karikatur eines Königs, damit du und ich wahre Könige und Priester vor Gott sein können. Dass er unsere Würde wiederherstellen kann, die wir verloren hatten. Und die große Motivation, die einzige Motivation hinter dem allen ist seine unendlich große Liebe. Jemand hat es so ausgedrückt, nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, sondern seine Liebe für uns. Wegen der vor ihm liegenden Freude, heißt es, hat er das Kreuz erduldet und die Schmach gering geachtet, weil er an dich und mich gedacht hat. Die Konsequenzen, die aus diesem Tod herauskommen werden, haben Jesus unglaubliche Freude gebracht, selbst in seiner größten Not und seinem Schmerz. In derselben Nacht, als sie das Passafeier gefeiert haben, sagt Jesus zu seinen Jüngern, niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe in diesem ganzen Universum. Und Jesus war kein unfreiwilliges Opfer, sondern hat das freiwillig auf sich genommen. Jesus sagt an einer Stelle, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig. An anderer Stelle sagt er, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Als Petrus dann im Garten irgendwie einschreiten wollte und dann diesem einen Diener dann das Ohr abgehauen hat, da sagt Jesus zu ihm, ja, glaubst du nicht, ich hätte jetzt die Macht, den Vater zu bitten und er würde mir ein paar Legionen Engel schicken, das wäre ja alles vorbei in einer Sekunde. Was für eine unglaubliche Power und Gewalt und Macht. Jesus hat freiwillig auf diese Macht verzichtet, weil er eine Mission hatte. Vor einigen Jahren wurde im National Geographic, also in diesem Magazin, von ein paar Förstern berichtet, die nach einem Waldbrand im Yellowstone National Park einen Berg hinaufstiegen, um sich einen Überblick über die Schäden zu verschaffen. Einer von ihnen fand einen Vogel, der an einem Baumstamm kauerte und von dem nur noch eine verkohlte, von Asche bedeckte Hülle übrig war. Der Förster, dem halb schlecht wurde von dem makabren Anblick, stieß den toten Vogel mit einem Stock um und drei winzige Küken trippelten unter den Flügeln ihrer toten Mutter hervor. Als das Feuer kam, war die Mutter an ihrem Platz geblieben, anstatt fortzurennen. Weil sie bereit war zu sterben, waren die Küken unter ihren Flügeln am Leben geblieben. Ein gutes Bild für das, was Karfreitag geschehen ist, bevor dann die Auferstehung kam. Und Jesus benutzt ein ähnliches Bild, als er über Jerusalem weint, als er zurückkommt zu Jerusalem und sagt und spricht vor seinen Jüngern aus und betet und weint aus Liebe, weil er sagt, wie oft habe ich versucht, euch zu mir zu ziehen, euch zu versammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Und Jesus, weil er wusste, dass diese Feuerbrunst kommt, hat dieses Feuer ertragen, erduldet, ist selber gestorben, damit wir am Leben bleiben. Und alles, was Gott von uns möchte, wozu er uns einlädt, was er von uns erwartet, ist dem zu vertrauen, an das zu glauben, was Jesus durch seinen Tod für uns bewirkt hat, mehr nicht. Für manche Menschen ist das zu einfach. Das ist mir zu einfach. Einfach nur glauben, einfach nur mich darauf zu verlassen, was ein anderer gemacht hat. Nein, wir wollen das selber, weil wir es selber im Griff haben. Das braucht eben diese Demut, einfach zu sagen, ich vertraue auf das, was dieses Lamm für mich getan hat. So wie die Israeliten damals beim ersten Passafest einem Akt des Glaubens darauf vertrauen mussten, dass das Blut des Lammes, das sie an ihre Türpfosten strichen, dass das ausreicht. Und dass dann das Gericht vorübergeht. Und es spielte damals keine Rolle, wie stark der Glauben von denjenigen war, die jetzt da drinnen saßen. Sehr wahrscheinlich haben auch einige gezweifelt. Und es gab unwahrscheinlich unterschiedliche Level. Von der eine war so total überzeugt, ja, das hat Gott gesagt, das machen wir. Der andere so, ich weiß es nicht. Entscheidend war nicht ihr Glaubenslevel, sondern dass sie das Blut für sich beansprucht haben. Und das ist auch heute nicht anders. Es kommt nicht darauf an, wie groß unser Glaube ist, sondern wie groß und treu der Gott ist, an den wir glauben. Jesus hat gesagt, es reicht aus, wenn wir einen Senfkorn großen Glauben haben. Solange der uns verbindet mit einem ewig großen, herrlichen Gott, reicht das aus. Die Befreiung damals der Israeliten war auch nicht abhängig davon, wie heilig und gerecht die letzten Woche irgendwie gelebt haben. Wie oft die in der Tora gelesen haben, wenn sie überhaupt eine gehabt haben. Ob sie sich gerade mit ihrem Ehepartner gestritten und gefetzt haben. Ob sie ihren Nachbarn übers Ohr gehauen haben. Ob sie sich gerade Sorgen machten, ob sie gerade mit Neid kämpften oder krank waren. Ihre Befreiung hing einzig und allein davon ab, ob sie der Kraft des Blutes vertrauten. Und auch hier noch eine schöne Aussage oder Zitat von Timothy Keller, der sagt, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, der wir glauben sollen. Das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, der wir glauben sollen. Bei einem guten Rat liegt der Ball bei uns und was wir tun müssen. Und manchmal wird das Christliche, das Evangelium auch so rübergebracht. So, das ist irgendwie so eine nette Philosophie, irgendwie, das nimm mal mit und dann mach irgendwie was damit. Als wenn der Ball dann bei uns liegt. Nein, bei einer guten Botschaft geht es darum, was jemand anderes bereits getan hat und welche Auswirkungen das jetzt für unser Leben hat. Und viele, die hier sind heute, und ich finde dieses Bild immer so schön, dass wir uns an diesem Tag versammeln mit Millionen, Millionen von anderen Christen, die weltweit diesen Tag feiern, die diese Party mitfeiern, die diese Freude erlebt haben. Und viele, die hier sind, die haben Vertrauen auch bereits darauf, dass das vollkommene Opfer von Jesus als Lamm Gottes ausreicht, um unsere vollkommene Erlösung zu bewirken, dass uns nichts mehr trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Dass wir nichts tun können, dass Gott uns mehr liebt und auch nichts tun können, dass Gott uns weniger liebt. Und das ist das Wunder der Gnade, die nichts mit uns zu tun hat, aber alles mit Jesus. Und wenn du diese Zuversicht, dieses Vertrauen noch nicht hast, dann kann dieses Ostern zu deinem besonderen Ostern werden. Und du kannst das größte Wunder empfangen, das es gibt in diesem Universum. Nämlich, dass du neues Leben erhältst, eine neue Freiheit, eine neue Freude, dass deine Sünden vergeben werden, dass du das Blut, das Jesus für dich vergossen hat, für dich und dein Leben ganz persönlich in Anspruch nimmst, es auf dein Leben anwendest und von jetzt an darauf vertraust, dass nicht deine eigenen Werke und Anstrengungen dich näher zu Gott bringen, sondern allein das, was Jesus für dich getan hat. Und Leute, das ist das ultimative Überraschungsei, dass es überhaupt an Ostern zu finden gibt. Wenn du dieses Wunder für dich entdeckt hast, ich habe aufgehört zu zählen, wie viele Jahre ich Christ bin, und ich bin heute noch so dankbar, dass Gott mich gefunden hat, dass er mich gesucht und gefunden hat, mich verlorenes, verirrtes. Ich war wirklich verpeilt. Ich war wirklich verloren, bin in Australien durch die Gegend gelaufen und war da irgendwie in jedem Stacheldrahtzaun hängen geblieben, den man sich vorstellen kann. Bin zu Gott so dankbar, dass er mich gefunden hat. Und wenn du das für dich auch erlebst, dann wirst du dich einstimmen, voller Dankbarkeit und Begeisterung in das Lied, das im Himmel bereits jetzt 24/7 gesungen wird. In Offenbarung 5 kriegen wir einen kleinen Einblick. Da heißt es, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Die beiden Verbrecher, die rechts und links zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden, die symbolisieren im Grunde zwei Möglichkeiten, wie wir auf Jesus reagieren können. In den Evangelien heißt es ganz deutlich, dass am Anfang beide über Jesus gespottet haben und beide gesagt haben, er ist mit den anderen in dasselbe Horn gestoßen haben, jetzt, wenn du der Messias bist, dann zeig dich doch, offenbare dich, hol uns hier runter, steig ab vom Kreuz und nimm uns gleich noch mit und so weiter. Aber innerhalb der nächsten Stunden, während sie da zusammengehangen haben, in ihrer Agony, in ihrem Schmerz, in ihrem Todeskampf, innerhalb der nächsten Stunden kam es in dem Herzen des einen zu einer kompletten Verwandlung. Vielleicht auch durch die Art und Weise, als er gesehen hat und beobachtet hat, wie Jesus in seinem Todeskampf immer noch an andere gedacht hat. Wie er sich um seine Mutter kümmert. wie er für die betet, wie es schon in Jesaja vorausgesagt wurde, für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, voller Liebe, nicht irgendwie jetzt Hass und Retourkutsche in seinem Herzen waren, sondern er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und irgendwie ist in diesem Mann ein Schalter umgelegt worden, als der andere dann wieder irgendwie spottet und dann sagt er, hör jetzt endlich auf. Hast du immer noch jetzt, fürchtest du Gott jetzt immer noch nicht? Er hat plötzlich erkannt und sagt, wir hängen hier zurecht. Wir erleiden die Strafe, die wir wirklich verdient haben. Aber der da hat nichts getan. Er hat seine eigene Sündhaftigkeit erkannt, er hat aber auch erkannt, dass Jesus makellos war, vollkommen war, dass er unschuldig dort am Kreuz hing. Und er hat irgendwie im Glauben ein Stück davon erkannt, dass Jesus dieses Lamm Gottes ist, das auch seine Sünden wegnehmen kann. Und deswegen wendet er sich mit einer Bitte an Jesus. Man könnte sagen, das war jetzt 2 Sekunden vor 12. Und er sagt, Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diesen Mann werden wir einfach in der Ewigkeit sehen. Und die gute Botschaft ist, wir müssen nicht so lange warten, bis kurz vor Schluss. Bis 5 Sekunden vorher. Manche Menschen wollen das irgendwie aufschieben, sagen, oh Mensch, ich will ja noch ein bisschen Party machen. Mal kurz bevor ich dann irgendwie ins Grab steige, da rufe ich noch mal den Wolfi an. Oder irgendeinen anderen. Und dann werde ich noch mehr die letzte Ölung irgendwas holen, da irgendwie noch ein Gebet sprechen. Leute, die größte Verdrehung in dieser Vorstellung ist, dass die Party eigentlich ohne Gott stattfindet. Wenn das ganze Evangelium bezeugt, dass Gott uns einlädt zu einem Fest der Freude und des überfließenden Lebens und dass wir bei Gott unser Leben in einer ewigen Erfüllung leben können. Und dass Gott nicht die große Spaßbremse ist, der uns irgendwie berauben möchte. Er möchte uns ewiges Leben und die Fülle geben. Und er möchte uns wirklich in diesen Exodus hineinführen, in die Freiheit hineinführen. Gott liebt uns von Herzen.
Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.